Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet und in das Amt eingesetzt hat, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebes Tagebuch, so liebe Gemeinde, beginnt mancher seine sehr persönlichen Aufzeichnungen. Und unser Predigttext heute ist ein in die Öffentlichkeit gelangter und weit verbreiteter Auszug aus dem Tagebuch des Paulus. Etwa so, vom Brandstifter zum Brandlöscher. Wir schauen uns das mal an. Also ich finde das Erste, was seltsam klingt oder nachdenkenswert, ist seine harte und offene Selbsteinschätzung, wenn er sagt von sich, ich war früher ein Lästerer und Verfolger und Frevler. Das ist deshalb mit Blick auf Paulus verwunderlich, weil das aus dem Blickwinkel seiner Zeitgenossen ganz und gar nicht so war. Seine Mitmenschen sagten von ihm, er ist ein frommer Mann, er hält sich absolut an die Gesetze Gottes, er ist ein Vorbild in der Religion, vorbildlich im Gebet, vorbildlich im Besuch des Gottesdienstes, ja, er ist sogar ein Musterbeispiel in der jüdischen Gemeinde, er ist ein tadelloser Mann in Glaube und Moral. Paulus, das wissen wir aus den neutestamentlichen Schriften, lebt es selbst in dieser Gewissheit, dass das so ist und dass das auch vor Gott zählt und wichtig ist. Und dann wissen wir von seinem Lebenseinschnitt einer Wende oder man könnte sagen für ihn die Wende. Da hatte er die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus vor Damaskus und er hat dort etwas gesehen, was ihn völlig verändert hat. Er hat im Licht dieser Begegnung gesehen, alles war falsch. Das war sein Schock. Alles war falsch. Er sagt von sich, ich meinte immer, ich bin mit Gott im Reinen. Aufgrund meiner Lebensführung. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Und das war ein fataler Irrtum. Ich verließ mich sozusagen auf mein und das Urteil anderer, wie ich vor Gott dastehe. Und wie gesagt, meine Mitmenschen bescheinigten mir fromm, untadelig, vorbildhaft. Und das, was wir heute von seiner Selbsteinschätzung gehört haben, das hat er auch an anderen Stellen ähnlich geschrieben, manchmal noch drastischer, dass er mit Erschrecken an einer Stelle sagt er sogar mit Ekel sich von dem Bild abwendet, was er sich selber von Gott zusammengebastelt hat. Und er führt es dann aus und sagt, als wäre Gott einer, den man mit Geld, fromm sein, Gebeten, guten und besseren Taten gewinnen oder gar bestechen könnte, damit man dann sozusagen ins Paradies, in den Himmel gelassen wird. Er reflektiert darüber oft und sagt, Wie anmaßend ist so eine Haltung Gott gegenüber? Und für uns in unserem Denkbereich ist das an sich ähnlich. Das zeigt schon einen Blick auf unser Erbrecht. Selbst wenn wir die tadellosesten Menschen wären, sozusagen Mutter Teresa in den Schatten stellen würden, durch unser Gutsein, wir wären dadurch eben noch nicht qualifiziert, unsere Nachbarn zu beerben. Oder Bill Gates oder irgendjemand anders. So ein Anspruch unsererseits wäre null und nichtig. Und wenn wir ihn ernsthaft stellten, würden wir vielleicht sogar auf Zurechnungsfähigkeit untersucht. Erben dürfen nur Kinder oder Leute, die eben dann namentlich extra im Testament stehen, erwähnt werden. Und das ewige Leben, das ist auch ein Erbe. Und das bekommt man nicht durch Gutsein. Entweder man ist Gottes Kind und kann erben, oder man ist besonders im Testament erwähnt, namentlich. Ich bin wie ihr auch Teil dieser Leistungsgesellschaft. Und die Leistungsgesellschaft hat unser Tun und Denken sehr tief durchdrungen. Und deshalb denken wir auch manchmal in Mustern, die vor Gott lächerlich sind. Also das Denken beeinflusst uns sehr stark, die guten Taten, die muss Gott belohnen mit dem ewigen Leben. Wir leben so in solchen Denkschemen und Denkmustern und Lebensstrukturen, dass wohl alles eine Bedeutung hat, was mit Leistung zu tun hat, für die Menschen und mehr oder weniger auch für uns. Hat zum Beispiel Schönheit eine Bedeutung, Kraft eine Bedeutung, Erfolg eine Bedeutung, Geld, Gesundheit, Durchsetzungsvermögen, Stärke und. Das hat für unser Leben eine Bedeutung, ob wir es wollen oder nicht. Zugleich aber leiden wir und die anderen an der Kälte, die dadurch existiert. Denn wir sind Wesen mit Herz, wir sind vom Grunde her Beziehungswesen. Und wir wissen das auch im Kopf praktisch, aber deswegen leben wir es noch nicht. Wir wissen, Lebensqualität sagen wir manchmal, lebenswert werden unsere Tage in Wahrheit, aber durch Freundschaft und Respekt und Selbstlosigkeit und die Würde des Einzelnen. Wir sagen mal zusammenfassend eben, Lebensqualität gewinnt man durch Liebe. Und Liebe hat mit Leistung zuerst mal nichts zu tun, sondern Liebe ist Beziehung. Und in dieser Art, das muss dem Paulus schlagartig klar geworden sein. Glaube an Gott ist Beziehung und nicht Tadellosigkeit. Und von diesem Erleben her, dass er das mit einmal erkannt hat, sieht er eben mit Erschrecken auf sein Leben. Und da sagt er, ich glaubte, und er denkt sozusagen an seine Polizeitätigkeit bei der Verfolgung der Christen. Er hat ja die Christen verfolgt. Ich glaubte, sagt er, für Gott zu kämpfen. Ich glaubte, seinen Willen zu erkennen. Aber ich war in Wirklichkeit, in Wahrheit, ohne Beziehung zu ihm. Die Bibel bezeichnet das mit dem alten Wort Sünder. Und die Lebenswende bei Paulus ist sozusagen nicht eine Umkehr von Gottlosigkeit. Paulus musste sich nicht von einem moralisch verwerflichen Leben abwenden. Und die Wende des Paulus ist damit auch ein Fragezeichen an eine makellose Frömmigkeit. Und damit haben Menschen aller Zeiten, das war auch kann man in der Kirchengeschichte nachvollziehen, damit haben Menschen und nicht zuletzt Christen aller Zeiten große Verstehensprobleme. Denn die Frage ist es Gott denn nicht wichtig, dass man nach seinen Geboten lebt? Ist Gebet denn nicht wichtig und Gottesdienst und Gutes tun? Jedenfalls Paulus sagt ja, nein, es ist Gott nicht wichtig. Und wenn man sowas in den Raum stellt, besonders im Gottesdienst, meldet sich dann hier spätestens stärkster Protest. Wieso ist das Gott nicht wichtig? Und deswegen muss man noch etwas genauer sagen, es ist Gott nicht zuerst wichtig. Was ist denn Gott zuerst wichtig? Wir schauen auf Jesus und er fordert seine Leute auf, nicht Gott, sondern Vater zu sagen. Vater. Und wir bleiben mal bei Vater und Mutter in unserem Beziehungsumfeld und sagen, was ist denn nun Vater und Mutter wichtig? Ja, denen ist wichtig, gehorsame Kinder, ja, gute Zensuren in der Schule, ja, dass sie ihre Talente entfalten, ja, dass sie fleißig und ordentlich sind, ja, und dass sie den Eltern keine Schande machen, ja, aber nicht zuerst. Eltern, die ihre Kinder lieben, ist zuerst und zuletzt die Liebe wichtig, die Beziehung. Und wer Kinder hat, der will, wenn man wirklich mal richtig drüber nachdenkt, der will nicht zuerst, dass seine Kinder ordentliche Menschen werden, sondern dass sie später die Freunde der Eltern werden. Und man muss sich dann fragen, was ist denn los in einer Familie, wenn alles ordentlich läuft, aber die Kinder haben sich den Eltern entfremdet. Und jetzt gucken wir wieder zu Paulus. Das hat irgendwie Paulus gesehen. Paulus erkennt sich selbst in seiner Tadellosigkeit und dass es so ein tadelloser Mensch ist. Er kennt sich selber in einer Entfremdung von Gott, an den er zu meinen glaubt. Er wollte alles richtig machen, Gott seine Leistung bringen. Aber das hat Gott nicht genügt. Das ist zu wenig. Gott wollte mehr, nämlich ihn selber, sein ganzes Herz. Und Paulus suchte Frieden mit Gott, den Weg in den Himmel, in eigener Anstrengung. Und da wurde ihm das so gesagt, das ist nicht möglich. Und was menschliche Leistung Gott gegenüber vermag, macht vielleicht einen Vergleich deutlich. Wir stellen uns vor, einer will nach Amerika. Er steht in Frankreich am Atlantischen Ozean mit Badehose, springt ins Wasser und krault selbstbewusst seinen Schwimmkünsten vertrauend in die Weiten hinaus. Wir stehen daneben und was würden wir wahrscheinlich tun? Wir würden natürlich fassungslos sein und dann die Küstenwache alarmieren und bald würde ein Rettungsboot starten. Und so können wir uns das vorstellen, genau das hat der Vater im Himmel getan. Damit wir hinüberkommen, hat er ein Schiff bereitgestellt. Sozusagen, damit wir wirklich unseren Hafen, unsere Heimat, damit wir die Bestimmung unseres Lebens erreichen. Und da erzählt uns das Evangelium und deshalb hat er Jesus Christus auf die Erde als Mensch geschickt. Und das ist Gott wichtig. Paulus hat es hier so formuliert. Er sagt, schreibt, fest und wahr ist das Wort und wert, dass alle Welt es hört. Doppelpunkt. Jesus Christus kam in die Welt, uns gottferne Menschen von Tod und Unheil zu retten. Also, dass wir es recht verstehen, Sünder und gottfern, das ist nicht zuerst eine moralische Bezeichnung, sondern Sünder ist fern von Gott, ohne ewiges Leben, ohne Jesus. Ohne Jesus ist ein Mensch immer noch vor Gott Sünder und verloren. Und Sünder, also verloren, ist der, der von sich glaubt, ich komme schon irgendwie hin, ich erreiche das schon. Gerettet ist nur der, der in das Schiff steigt. Das heißt, der sich auf Jesus verlässt. Und das ist eine Glaubensentscheidung. Das ist ein Glaubensschritt. In dem Bild geblieben, Gott will, dass wir uns auf das Schiff verlassen, auf Jesus vertrauen. Das ist Gott wichtig, weil wir sonst nicht gerettet werden. Und das beginnt so, dass ich dem Vater im Himmel mein Vertrauen ausspreche und dass ich glaube und bekenne, dass Christus für mich am Kreuz gestorben ist und dass damit alles getan ist, was zu tun war. Und dass ich Christus als meinen Herrn annehme und vertraue, dass der, der von den Toten auferstanden ist, dass er das auch mit mir tun wird. Dass ich durch Christus ein Kind Gottes bin. Und wenn du das glaubst, dann ist jedenfalls, egal was du fühlst oder denkst, vor Gott das geschehen, was ich in dem Bild beschrieben habe mit, du bist in das Schiff eingestiegen. Paulus beschreibt diese Erfahrung von sich. Er sagt, als ich das erfahren und getan habe und Christus für mich der Einzige war, da wusste ich, ich bin angekommen. Er nennt das Frieden mit Gott. Und allen Menschen, das ist das Evangelium, allen wird die sichere Überfahrt angeboten. Und Paulus versteht das auch für sich. Wir bleiben mal im Bild vom Schiff. Paulus versteht es, dass es dann eben auch viel Arbeit gibt. Wir denken an die Schiffsbesatzung. Da geht es um das Schiff steuern, Deckschrubben, alles, was für Aufgaben sind. Aber im Wesentlichen besteht die Aufgabe darin, dass die, die sozusagen noch im Wasser schwimmen und nicht auf das Schiff vertrauen, gerettet werden. Die vielen Schwimmer, die immer meinen, aus eigener Kraft komme ich sowieso hinüber, ich bin heilig und gut genug für den Himmel. Und die wesentlichste Aufgabe der Kirche, der Gemeinde, besteht darin, Menschen diesen Rettungsring zuzuwerfen, sprich von Christus zu sprechen. Von Christus, den Menschen Christus zu bringen und ihnen klar zu sagen, du lass dich retten aus deiner Vergeblichkeit, das mit Gott und dir, das geht nur mit Jesus. Und daneben steht das Tröstliche, dass wir sagen und verkündigen dürfen, dass jeder Mensch, jeder von Gott geliebt und angenommen ist. Egal, was für eine Vergangenheit man hatte. Und das ist das Mutmachende am Evangelium, dass jeder ein Passagier werden kann. Und das gilt für uns selbst und für jeden Menschen. Es gibt jedenfalls für Gott keinen hoffnungslosen Fall. Und so hat das Paulus betrachtet und so betrachtet es die Kirche. Und Paulus kommt darüber ins Staunen, dass zu Gott jeder Mensch kommen darf und eingeladen ist. Und darüber dürfen wir einstimmen. Er schreibt darüber einen Lobpreis und sagt, das ist Gnade, das ist Gnade, das ist ein wirklicher Hoffnungshorizont für mein Leben, der nämlich von der Zeit in die Ewigkeit hinüberreicht. Und da schreibt er diesen wunderbaren Satz, diesen Lobpreis. Ihm aber, dem König über alle Welten und Zeiten, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit für alle Zeiten, der Welt hin bis in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.